Palmsonntag. Wir haben gehört, wie Jesus im Triumphzug in Jerusalem eingezogen ist und ja, haben in diesen Jubel eingestimmt, in unseren Liedern, in unseren Gebeten. Weil wir wissen auch, damals ist es bei diesem Jubel nicht geblieben. Und ein paar Tage später schrie die Menge nicht mehr Hosianna, sondern kreuzige ihn. Und das ist eine Herausforderung, wenn wir diese Geschichten lesen und wenn wir uns daran erinnern, dass wir uns auch fragen, wie beständig sind wir? Wie beständig bin ich in meinem Lob, da wo Jesus meine Erwartungen nicht erfüllt? Das war ja damals das Problem, dass er nicht so als Messias, als König funktioniert hat, wie viele das sich gewünscht haben. Und das ist eine Herausforderung, ob wir sagen, ja, ich folge dir, solange du dahin gehst, wo ich sowieso hin will, solange du im Auto hinterher fährst und sag, ich fahre immer hinter dem her, weil der halt zufällig auch zum Obi will oder so. Oder ob du sagst, ich hefte mich jetzt an dessen Fersen, ganz egal, wo der hinfährt. Wir lesen diese Geschichten, wir hören diese Geschichten und wir können da mit trauern und wir sollen auch mit trauern über die Tragik in dem ganzen Passionsgeschehen, in dem Verrat, in der Verleugnung, in der Liebe, die andererseits da zum Ausdruck kommt, die aber dann mit Gewalt und letztlich mit Mord beantwortet wird. Das sind die Geschichten dieser Woche, die auch jetzt vor uns liegt. Und da ist diese Tragik drin und da ist diese Bitterkeit auch drin, die besten Freunde, die sich abwenden und frage ich mich, was steckt da in mir drin an Potenzial, auch irgendwo mich in die Büsche zu schlagen. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Da ist eine andere Spur und das ist die Spur, die diesem ganzen Geschehen seinen Sinn gibt. Und die finden wir zum Beispiel bei Johannes. Nach dem Einzug in Jerusalem, kurz nach dem, was Deiner uns gelesen hat, heißt es dann, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das ist die Liebe, die bis ans Ende geht, die nicht aufhört, da wo es unbequem wird, da wo es gefährlich wird, sondern dass die Liebe, die bis ans Ende geht, Jesus sagt dann, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für die Freunde. Und wir wissen, er ist der sein Leben gegeben hat, nicht für Freunde, sondern für Feinde, für Verräter, für Mörder, für die, über die er dann sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was er tun. Er hätte beten können wie David, zahl ihnen das heim. Er wäre total im Recht gewesen. Aber er hat gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Leiden und im Sterben von Jesus wird die menschliche Verdorbenheit sichtbar für jeden, der da noch Beweise brauchte, dass diese Menschheit erlösungsbedürftig ist. Also wenn du da noch Zweifel hast, dann guck an, was sie mit Jesus gemacht haben. Und wer am Werk war, die jahrelang mit ihm unterwegs waren und ihn kannten. Aber in diesem Leiden, in diesem Sterben wird uns auch, wird auch die Liebe Gottes in Jesus erfahrbar für uns. Was für eine Liebe. Jesus ging diesen Weg ganz bewusst. Er erkannte, heißt es dabei Johannes, dass seine Stunde gekommen war. Und nun liebte er sie bis ans Ende. Das heißt, er zog die Sache durch. Er ist nicht verunglückt. Er ist nicht irgendwie ihnen dann doch noch in die Falle geraten, was keiner erwartet hatte, sondern er geht diesen Weg ganz bewusst bis ans Ende. Um was zu tun? Um mir sozusagen die Tür zum Himmel aufzuschließen? Das ist so. Ja, wir haben diesen Zugang zur Herrlichkeit. Aber es ist viel mehr als das. Es ist viel mehr das als, ich bin jetzt frei und ich komme jetzt in den Himmel. Und wir hören den Lobpreis in der Johannes-Offenbarung, in Offenbarung 5. Da wird über Jesus gesagt, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, du Jesus, denn du bist geschlachtet. Und du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Jesus hat sich ein neues Volk aus allen Völkern erkauft mit seinem Blut. Er hat für sie bezahlt. Sie sind sein Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Diese Kirche, die alle Zeiten, alle Erdteile umfasst, die Gemeinde von allen, die an Jesus glauben. Und dazu gehören wir. Das ist das Volk, zu dem er uns erkauft hat. Nicht nur als Einzelner, so jetzt können wir in den Himmel, sondern wir gehören zu diesem ewigen Volk. Und mir ist das so ein Anliegen, wenn wir heute den Geburtstag von dieser kleinen Gemeinde feiern, in dieser umgebauten Disco mit Asphaltfußboden und so weiter, dass wir das vor Augen haben. Was machen wir hier? Wir feiern hier nicht das Jubiläum von irgendeinem Kaninchenzüchter oder sonst irgendeinem Verein oder auch irgendeinem religiösen Verein, sondern diese Gemeinde ist Teil seiner weltweiten Gemeinde. Diese Gemeinde haben sich nicht irgendwelche Menschen ausgedacht, da waren natürlich Menschen am Werk. Und menschlich gesprochen kann man sagen, da war der Olaf und da war dann das Team und dann habe ich da Aufgaben übernommen und so weiter. Aber auf der tiefsten Ebene sagen wir, dieser ewige Sohn Gottes hat sich die Gemeinde erkauft und gesammelt, um seinen Willen zu tun, um seine Wahrheit auszubreiten, um seine Liebe zu leben. Das ist sein Werk. Und mir ist das so wichtig, wenn wir auf das schauen, was alles nicht klappt, wenn wir auf das schauen, was nicht da ist, was wir uns vielleicht mal wünschen. Auch die Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind, die Sachen, die kaputt gegangen sind auf dem Weg. Dass wir sehen, dass doch da auf dieser Gemeinde eine heilige Berufung liegt. Und eine heilige Würde auch. Das ist ein Wort, was wir nicht so oft gebrauchen. Und das kann man natürlich auch alles falsch verstehen. Aber wir wollen es richtig verstehen. Hier geht es nicht um religiöse Freizeitgestaltung, sondern es geht um ein heiliges Volk, das Gott erkauft hat. Das Jesus erkauft hat durch sein eigenes Blut. Und wir sind dieses heilige Volk mit allen, die Jesus anbeten. Mit allen, die Jesus ehren. Durch die Kirchen, durch die Gemeinden hindurch. Deshalb ist mir das so ein Anliegen von Anfang an gewesen, dass wir auch hier nicht nur unser Süppchen kochen, sondern in der Gemeinschaft des Leibes leben in Marburg, in der Region. Ob das in der Allianz ist, ob das in anderen, im ACK ist, auf anderen Ebenen. Dass wir die Geschwister suchen. Das ist nicht eine strategische Sache, es ist, wenn man klein ist, nötig, sich zusammenzutun mit anderen. Sondern das ist eine geistliche Dimension. Er hat erkauft, das ist unsere Existenzberechtigung. Und wenn das nicht das ist, was unsere Existenz als Gemeinde bestimmt, dass wir sein Eigentum sind, zu seiner Ehre, dann haben wir unseren Auftrag verfehlt. Was heißt das, dass wir zu diesem Volk gehören? Was heißt das auch für unser Leben miteinander? Wir wollen ein paar Worte hören, die der Apostel Paulus aufgeschrieben hat. Im 1. Korintherbrief 12, ihr kennt das alle, 1. Korinther 12 und da die Verse 24 bis 27. Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied die höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und die erste Frage, die wir stellen müssen, bist du dabei? Gott hat den Leib zusammengefügt. Wir sind sein Leib, jeder von euch ein Glied, sagt Paulus. Aber die Frage, die wir nicht übergehen dürfen, ist, wer ist wir, wer ist euch? Denn es ist möglich, dass einige hier gar nicht zum Leib Christi gehören, noch nicht, oder so leben, als gehörten sie nicht dazu. Weil ich zum Leib nicht gehöre, dadurch, dass ich hingehe oder ein Sakrament empfangen habe. Die Maus, sagte Theo Lehmann neulich, die in der Keksdose lebt, wird dadurch nicht zum Keks. Zum Leib gehöre ich, wenn ich zu Jesus Christus gehöre. Wenn ich das im Glauben für mich annehme, was er für mich getan hat, was er für mich bezahlt hat, dass er meine Schuld vergeben hat, dass er mir neues Leben schenkt, dass ich sage, du sollst mein Herr sein, du sollst über mein Leben bestimmen. Dich will ich ehren, dir will ich Freude machen. Und wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, dann gibt es keinen besseren Tag dafür als heute. Und dann kannst du ihm das einfach sagen und er nimmt es ernst. Und noch besser ist wahrscheinlich, wenn du dir jemanden suchst, mit dem du hierher gekommen bist oder nachher unser Gebetsteam hier in der ersten Reihe und das mit jemandem als Zeugen machst und diesen Schritt auf Jesus zugehst. Und du kannst diesen Schritt gehen, weil er schon so viele Schritte auf dich zugekommen ist. Und wenn du diesen Schritt gehst oder wenn du diesen Schritt gegangen bist, zu sagen, Jesus, du sollst, ich bin nicht irgendwie religiös-christlich, sondern, also grünlich ist nicht ganz grün, ne? Und bläulich ist nicht ganz blau und christlich, also wenn du sagst, Jesus, du sollst mein Herr sein, dann nimmt er dich und dann gehörst du zu ihm und dann gehörst du auch automatisch sozusagen zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde. So, und das ist der zweite Gedanke, man kann sagen leider oder auch nicht leider, es geht dann nicht automatisch weiter, du gehörst dann zum Leib Christi. Da kannst du dich gar nicht dagegen entscheiden. Aber, so wie du zu einer Familie gehörst, wenn du von Eltern geboren bist, und das sind die meisten von uns, dann gehörst du zu einer Familie, ob du das magst oder nicht, ob du mit ihnen Gemeinschaft hast oder nicht. Ob du sie vielleicht sogar kennst oder nicht. Das, was dir im Glauben geschenkt ist, diese Zugehörigkeit zu Jesu Gemeinde, zu Jesu weltweiter Gemeinde, die muss erfahrbar sein. Und die muss erfahren werden in einer real existierenden Gemeinde irgendwo vor Ort. Und ich sage das nicht, weil ich hier meine Liste vollkriegen will, sondern weil Gottes Wort das sagt. Wenn du auf die Frage, was ist deine Gemeinde, keine klare Antwort hast, und ich gehöre zum weltweiten Leib Christi, ist keine klare Antwort auf diese Frage. Dann würde ich sagen, du hast ein Problem. Dieses, ich gehöre zum Leib Christi, das ist ja richtig. Das klingt auch sehr gut. Aber wenn das alles ist und du dann zu Hause sitzt und Gottesdienste im Fernsehen guckst, dann hat ja niemand was davon. Deshalb sage ich, du brauchst die konkrete Eingliederung, die konkrete Zugehörigkeit. Uns würde das heißen, verbindliche Mitgliedschaft, Mitarbeit in einer realen Gemeinde. Das kann hier oder woanders sein, darum geht es nicht. Aber nur so kann Gott dich so segnen, so schützen, wie er das möchte. Nur so kannst du ihm so dienen, wie er das möchte. Für vieles, was die Bibel uns sagt, wie wir leben sollen als Christen, das funktioniert nur in der Gemeinschaft einer Gemeinde. Das funktioniert nicht auf eigene Faust oder mal so punktuell irgendwo projektmäßig verknüpft. Also was wäre das für ein Körper, um dieses Bild aufzugreifen, das Paulus hier benutzt, wo die Körperteile irgendwo in der Gegend rumschwirren und wenn ich mich mal am Kopf kratzen will, dann kommt die Hand mal vorbeigeflogen. Das funktioniert nicht. Deshalb die Frage, was ist deine Gemeinde? Und viele und die meisten hier leben, tragen hier schon lange mit und das ist großartig, weil davon diese Gemeinde menschlich gesprochen, das ist auch eine geistliche Sache, davon lebt. Und ich staune, was manche hier einbringen und mit anpacken und auch über lange Jahre mitgetragen haben. Nicht aus ihrem Überfluss, wo sie nicht wussten, was mache ich jetzt noch mit der Zeit und mit dem Geld, sondern wirklich mit Herzblut. Und einige wissen, sie sind zu Hause in der Nachbargemeinde und das ist großartig. Und ja, wir beten, auch wenn wir hier montags uns treffen, für die anderen Gemeinden in Marburg, um ganz viel Segen. Wir wollen nämlich alles für uns alleine haben, sondern dass Gott seinen ganzen Leib hier in der Stadt segnet. Da freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Und nimm die Grüße mit, ne? Und einige sind dabei, sich zu orientieren, sind am Gucken, wo sie hingehören. Das ist total in Ordnung. Und das ist wichtig, dass das Raum hat. Und dann sage ich immer in solchen Dingen, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und nimm dir nicht weniger, aber nimm dir auch nicht mehr Zeit. Und man kann sich auch in so einem Zwischenzustand irgendwo eingewöhnen und einpendeln. Und vielleicht hast du noch nie irgendwo dazugehört oder gehörst, tust es nicht mehr und du hast deine Gründe und da gab es da Enttäuschungen und da Verletzungen und da dies und das. Und dann ruft dich Jesus, dass du einsteigst, dass du dich einbauen lässt von ihm, nicht von uns, sondern von ihm einbauen lässt in seine Gemeinde. Er sagt, du gehörst zu meinem Volk, aber nun lebe auch in meinem Volk. Du fehlst in meiner Gemeinde. Lass dich einbauen und übernimm eine Funktion als Glied am Leib. Hier oder woanders, aber sei dabei. Es gibt verschiedene Schätzungen über Christen in Deutschland, also gemeint sind Leute, die wirklich in dieser Beziehung mit Jesus leben, dass auf einen Christen, der irgendwo fest in der Gemeinde ist, ich habe immer gehört, ein Christ kommt, der das nicht ist. Jetzt habe ich neulich gehört, auf einen kämen vier, die irgendwo rumschwirren. Oder vielleicht unverbindlich irgendwo hingehen, Gottesdienste besuchen oder zu Hause ferngucken oder so. Aber die nicht dabei sind, die nicht mit anpacken. Da kann man sich vorstellen, Gemeinden könnten sich verfünffachen, ohne dass ein Mensch sich bekehrt, wenn einfach die Christen, die es schon gibt, in Gemeinde mitleben. Und die fehlen in den Gemeinden. Und deshalb sage ich, lass dich, wenn du das bist, dann lass dich einbauen, lass dich eingliedern, ganz buchstäblich, als Glied am Leib, was du ja schon bist, aber es muss konkret werden. So, was heißt das? Und die meisten sind dabei, packen hier schon mit an, leben mit. Was heißt das, Glied am Leib zu sein? Paulus nimmt hier zwei Dinge, die ich ganz spannend finde, die über das hinausgehen, was wir sonst oft, wenn wir über 1. Korinther 12 oder ähnliches reden, es geht darüber hinaus. Hier geht es darum, dieser Leib, der ist eins im Leiden und der ist eins auch in der Freude. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Die Aufgabe der Glieder ist nicht einfach zu funktionieren. Natürlich soll jeder auch die Aufgabe erfüllen, die Gott ihm gibt, in seinen Möglichkeiten, mit den Gaben, die er hat. Ja, niemand verlangt von dir etwas zu tun, was Gott dir nicht gegeben hat als Gabe. Aber Gott verlangt es auf jeden Fall nicht von dir. Das ist schon wichtig, aber hier ist mehr. Paulus sagt, die Glieder sollen in gleicher Weise füreinander sorgen, sollen Anteil nehmen aneinander. Und Anteil nehmen heißt, ich nehme etwas davon und das ist meins. Das heißt, ich habe einen Anteil daran. Das heißt nicht, ich sehe dich und denke, ach der Arme, und mach weiter. Wenn deine Schwester leidet, dann ist das nicht einfach nur schade und bedauerlich für sie. Und wenn du dich da kümmerst, du könntest das Leid auch ignorieren, du könntest es auch moralisieren, nach dem Motto, ist ja selber schuld, was stellt die sich so an. Aber auch wenn du dich in irgendeiner Weise um sie kümmerst, dann ist das nicht ein Ausdruck deiner ganz außerordentlichen Freundlichkeit oder Hilfsbereitschaft oder eine besondere Tat der Barmherzigkeit, wo jemand sagt, das ist ja unglaublich, dass der das macht. Sondern da ist einfach ein Familienmitglied, das für das andere sorgt. Das ist eigentlich das Normalste auf der Welt. Wenn ich meinem Sohn was zu essen gebe, dann sagt nicht irgendjemand, das ist ja ganz großartig, dass sie sich so um dieses Kind kümmern. Er ist mein Kind. Natürlich. Ist doch normal. Und ich weiß, dass in Familien, in irdischen Familien, das heute oft gar nicht mehr so normal ist. Und deshalb ist das Bild vom Leib wichtig. Weil da ist es ganz selbstverständlich, dass die Körperteile zusammengehören. Wenn du eine Wunde am Fuß hast, dann wird der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen. Das andere Bein muss stärker belastet werden, um die Aufgaben zu übernehmen. Das meckert normalerweise auch nicht. Der Körper leidet vielleicht unter Blutverlust. Vielleicht kommt da eine Infektion in die Wunde, der dann den ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht und so weiter. Also es geht nicht um ein Mitleid, so was immer so ein bisschen von oben herab sein kann, sondern um ein echtes Mitleiden. Und dann versucht der ganze Körper zu helfen. Also das andere Bein übernimmt mehr Last, die Augen untersuchen die Wunde, die Finger ziehen vielleicht irgendeinen Dorn aus der Wunde raus, die Blutgefäße sind beteiligt, der Körper mobilisiert Heilungskräfte, um diese Wunde zu schließen. Und ein Körper, der das nicht tun würde, der ist krank. Das ist ja, das ist dann so eine Nervenkrankheit oder so, wo diese Kommunikation zwischen den Körperteilen nicht mehr funktioniert. Das nennt man Lepra zum Beispiel. Da hast du eine Wunde am Fuß und da fault irgendwas vor sich hin und du merkst es gar nicht. Und verletzt dich und verstümmelst dich und packst ins Feuer und merkst es gar nicht. Und deshalb sind diese Menschen dann irgendwann ganz, wenn ihnen nicht geholfen wird, fürchterlich entstellt. Aber das ist krank. Und deshalb ist das Leiden von deiner Schwester, von deinem Bruder in der Gemeinde auch dein Leiden. Und dein Leiden betrifft auch die anderen. Manchmal wollen Christen ganz rücksichtsvoll sagen und sagen, ach, ich will die anderen noch nicht damit belasten und so weiter. Das ist ganz komisch. Ja, dafür ist die Gemeinde da, dass man diese Dinge gemeinsam trägt. Das heißt, ein Leib sein. Und ich spreche jetzt nicht darüber, was machen wir konkret in der und der Krisensituation bei der Person. Da müssen dann nicht 40 Leute auf der Matte stehen und so weiter. Das versteht ihr. Aber mir geht es darum, dass wir verstehen, wie wir zusammen stehen als Leib. Und ich glaube, ganz viel passiert da in dieser kleinen Gemeinschaft, die wir sind, mit den kleinen Kräften und Möglichkeiten, die wir haben, dass viele das erleben, wie andere mittragen. Und das ist großartig. Und ich danke Gott wirklich dafür, was er hier hat wachsen lassen. Und wachsen können wir darin immer. Und wenn ihr nicht, dann kann ich da drin noch wachsen, dass ich Dinge wirklich als mein Leid mitnehme. Und ich kann es dann ja auch wieder Jesus bringen. Ich muss mich davon ja nicht erdrücken und erschlagen lassen. Ich bin nicht alleine damit. Und ich muss nicht als Einzelner das Leid der ganzen Gemeinde tragen. Aber da ist ein Geben und Nehmen im Leib. Aber ich möchte diese Herausforderung, die da im Raum steht, noch weiter spannen, auch wenn es vielleicht schon reicht. Aber der Leib Christi ist nicht auf diese Ansgar-Gemeinde begrenzt, Gott sei Dank. Ja, diese Gemeinde ist der Rahmen, in dem wir Verbindlichkeit leben, miteinander vorangehen, Verantwortung übernehmen füreinander. Ich kann auch nicht Verantwortung über 1 Milliarde Menschen, Christen übernehmen oder 500 Millionen oder wie viele es sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, dass der Leib Christi größer ist. Und wenn ein Glied leidet, kann dann auch sein, eine Gemeinde in der Nähe, die vor sich hin dümpelt oder durch eine Krise geht oder die ganz kaputt geht. Und ich glaube, wenn wir beide Glieder am Leib sind, dann kann uns das nicht kalt lassen. Dann kann uns das nicht sogar vielleicht mit Genugtuung erfüllen. Naja, die sind halt nicht so Punkt, Punkt, Punkt. Das ist dann je nachdem, wo man selber ist, kann man da was einfüllen. Nicht so geisterfüllt oder nicht so bibeltreu oder nicht so X oder nicht so Y. Ist ja kein Wunder. Wir brauchen halt mehr Gemeinden wie uns oder so. Das gibt es ja immer wieder unter Christen, diese Haltung. Aber wir sind beide Glieder am Leib. Und vielleicht kann ich da nicht hin, vielleicht kann ich da nicht intervenieren in dem Fall. Und denen ihre Gemeindekrise lösen. Aber ich glaube, es ist, wenn mich das nicht schmerzt, was im Leib Christi los ist, auch außerhalb meiner Gemeinde, in Anführungszeichen meiner, dann ist da was nicht in Ordnung. Also bricht mir das noch das Herz, wenn Gottes Gemeinde geschwächt wird. Wenn da irgendwelche Kirchenleiter die zentralen Punkte des Evangeliums in Frage stellen. Ist Jesus für unsere Schuld gestorben? Kann man so sehen, muss man aber nicht. Konnte man gerade lesen von führenden Leuten. Und lese ich das dann mit Schadenfreude oder mit, ich habe es ja schon immer gewusst, oder ist das wie ein Stich ins Herz? Und dann ist die Gemeinde noch größer, wenn ein Glied leidet. Das heißt auch, da ist der Bruder in Jordanien, der verfolgt wird, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Da ist die Schwester in Indien, die in Schuldsklaverei lebt. Mit Zinsen, sodass sie da nie rauskommt. Und ihre Kinder noch Sklaven sein werden, wenn nichts passiert. Da sind die Geschwister, die in Ghana auf der Kakaoplantage arbeiten, damit wir hier schön billig Schokolade kaufen können. Zu Löhnen, von denen man auch in Ghana nicht leben kann. Da würden wir uns dann höchstens aufregen, wenn dann Leute versuchen, hier nach Europa zu kommen. Also leiden wir damit? Oder isolieren wir uns von dem Leid, weil wir doch nichts tun können? Und dann kann man überlegen, wenn man kann ja nichts tun. Wenn wir hier immer noch in einem der reichsten Länder der Welt leben, dann frage ich mich, wer kann dann was tun, wenn nicht wir hier irgendwas tun können? Und nochmal, es geht nicht darum, dass wir unter dem Leid der Welt zusammenbrechen. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt alles lösen. Aber es geht darum, dass wir verstehen, wir gehören zu dieser Familie. Das sind unsere Geschwister. Das sind nicht irgendwelche Leute, naja, da ist halt immer Leid in der Welt und sterben immer Menschen. Sondern es sind meine Brüder und meine Schwestern. Und wenn mein Bruder Hunger hat und mir ist es egal, vielleicht kann ich ihm nicht effektiv helfen. Das kann sein. Es gibt es auch in der irdischen Familie manchmal. Da sind deine Geschwister, die sind weit weg und die haben irgendwie Probleme und du kannst jetzt nichts tun. Du kannst für sie beten, das ist schon eine Menge. Aber du kannst vielleicht das Problem nicht lösen. Aber wenn du deshalb sagst, habe ich nichts mit zu tun, dann stimmt was nicht. Und ich bin da herausgefordert. Also ich merke das. Deiner ist jemand, die sehr stark in der Verbundenheit mit ihrer Familie lebt und da mitfiebert und mitgeht. Und ich kann mich da viel... Ich kann mich, ja, das ist eine Errungenschaft. Ja. Also ich lebe da doch innerlich distanziert. Ich liebe meine Familie. Aber ich habe halt hier genug auf dem Teller und so. Ne? Und das ist für uns beide eine Herausforderung, da nicht zusammenzubrechen, wenn Dinge schwer sind, aber eben auch nicht es zu ignorieren. Ich kann euch nicht fertige Antworten liefern, wie wir das jetzt umsetzen, was wir jetzt in 5 Schritten machen. Aber ich will euch einfach an dem Anteil geben, was mich bewegt. Und mich hat vor 2 Wochen eine E-Mail da ziemlich berührt von einer befreundeten Pastorin aus einem anderen Gemeindebund. Und sie bittet da um Gebet, um Spenden für Christen, die in Sri Lanka im Bürgerkrieg zwischen den Fronten stehen. Und kann man sagen, so weit so alltäglich, solche E-Mails, wenn man in richtigen Mailinglisten drin ist, kriegt man fast jeden Tag und man nimmt es dann schon fast gar nicht mehr wahr. Was diese E-Mail anders machte, war, dass diese Pastorin vor kurzem selber in Sri Lanka gewesen war, viele von den Geschwistern selber getroffen hatte, eine Beziehung zu ihnen hatte und dann auch erzählte, und das richtete sich vor allem auch an andere Pastoren wohl in ihrem Bund, sie sagte, da sind von unserer Bewegung 6-8 Pastoren und 600 Gemeindeglieder, die da hinter Feindesland im Kriegsgebiet feststecken. Und plötzlich wurde das persönlich. Plötzlich wurde das konkret. Plötzlich wurden das unsere Geschwister. Da geht es nicht darum, wenn die zu einer anderen Kirche gehören, ist nicht so schlimm. Aber da ist eine tiefe, nochmal eine andere Verbundenheit spürbar. Unsere Freunde, ihre Geschwister, meine Brüder und Schwestern, auch wenn ich sie noch nie getroffen habe. Und ich genieße das in der Verbundenheit, wenn ich irgendwo hinkomme. Wenn ich, weil wir doch immer noch reich sind, auch wenn wir auch am Rechnen sind und nicht genau wissen, wie es klappen soll, aber im weltweiten Vergleich sind wir steinreich. Und wenn ich dann im Urlaub irgendwo bin und ich treffe Christen und ich kann da einen Gottesdienst besuchen, das habe ich euch immer mal erzählt, wie mich das begeistert. Dann auch in einer anderen Sprache mitzusingen. Ich vertraue denen dann, dass das schon stimmt, was da auf den Folien oder den Liederbüchern steht. Und versuche mich da irgendwie reinzuhören. Im Sommer werden wir wieder auf Ungarisch Lobpreis machen. Das ist eine tolle Erfahrung. Und das genieße ich. Ja, und das ist toll. Und man kommt irgendwo hin und mir haben das Nichtchristen gesagt, dass sie das irgendwie beneiden. Dass ich weiß, im Prinzip jede Stadt, wo ich hinkomme, ich werde Familie finden. Ich werde Brüder und Schwestern dort finden. Auch wenn ich ihre Sprache nicht spreche. Auch wenn sie in vieler Hinsicht ganz anders sind als ich. Aber da ist eine Verbundenheit in Christus. Aber ist diese Verbundenheit eben auch da, wenn diese Geschwister nicht an meinem Urlaubsort sind und mir noch eine tolle Erfahrung mehr liefern, sondern wenn sie in Not sind, wenn sie im Krieg sind, wenn sie im Gefängnis sind. Da geht es nicht um Wohltätigkeit irgendwelchen armen, gebeutelten Leuten gegenüber, sondern darum geht, da geht es darum, dass wir Familie sind, Glieder am Leib, Glieder an seinem Leib. Und da geht es nicht darum, Schuldgefühle zu pflegen, aber da geht es darum, dass wir uns identifizieren. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde auf eine Weise, die unglaublich ist. Was sagt er zu Saulus, als er den stoppt vor Damaskus? Er sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich, sagt Jesus. Saulus wusste gar nicht, dass er Jesus verfolgt. Er wusste, dass er diese Christen verfolgt. Und Jesus sagt, du verfolgst mich. Und ich frage mich, ob das nicht auch unsere Aussage sein müsste, warum verfolgst du mich den Verfolgern gegenüber? Ob wir nicht genauso dazugehören, wenn wir ein Leib sind. Ich kann nicht allen meinen Geschwistern helfen, die in Not sind, aber vielleicht kann ich anfangen zu beten, vielleicht kann ich Einzelnen helfen. Und es ist nicht in erster Linie eine Frage der Höhe der Summe. Paulus stellt uns ein Vorbild vor Augen. Da sind die Gemeinden in Mazedonien, also Philippi und Umgebung, in 2. Korinther 8. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielen Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Da geht es um die Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem, die in Not geraten ist durch eine Hungersnot. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. Sie haben das als ein Privileg verstanden, damit helfen zu dürfen für ihre Geschwister in Judäa. Und ich weiß nicht, welche Rolle du in dem hast, was Gott da tun möchte. Aber er ruft dich, dass du dich bewegen lässt von ihm. Die menschliche Reaktion ist abzuschotten, man kann gar nicht so viel Leid ertragen. Im gewissen Sinn, also jemand, der im Krankenhaus arbeitet, darf nicht ständig weinen, zusammenbrechen darüber, dass da jemand krank ist oder jemand auch, der in der dritten Welt lebt und arbeitet, wird irgendwann in einer gewissen Weise sich daran gewöhnen, an das Leid. Sonst kann er da nicht existieren. Aber Gott möchte uns da eine Unruhe bewahren für unsere Geschwister. So, das ist aber nicht alles. Es geht nicht nur ums Leid. Es geht auch um das Einssein in der Freude. Wenn ein Glied geehrt wird, sagt Paulus, so freuen sich alle Glieder mit. Und mit freuen, das ist doch leichter als mit leiden, oder? Mit zusammen feiern. Wenn es da eine Feier gibt, dann vielleicht gerne. Aber ich weiß gar nicht, ob das so viel einfacher ist. Da wird jemand geehrt. Es gibt ja so Veranstaltungen, wo dann irgendwie die Mitarbeiter verdankt werden. Und wie oft habt ihr das schon gehört? Irgendwo, ich nenne die jetzt nicht namentlich alle, sonst vergesse ich irgendjemanden. Und das wird dann immer so ein bisschen halb im Scherz gesagt, aber dahinter stecken dann die Erfahrungen, dass es da böses Blut gibt. Mich haben sie wieder vergessen. Das war schon das zweite Mal in 8 Jahren, dass ich als Einzige nicht genannt wurde. Und vielleicht kennst du, also wer das dann öffentlich sagt, ich finde, da gehört dann schon eine Menge dazu, das verdient auch eine gewisse Form von Anerkennung. Aber kennst du das nicht in deinem Herz? So, guck mal, was die jetzt da groß das rausstellt, was die da gemacht hat, das mache ich jeden Tag und ich mache nicht so ein Tamtam davon. Ja, ja, wer hat mich begrüßt, wer hat mich nicht angesprochen, wer hat auf mein E-Mail noch nicht geantwortet, wer bekommt Lob, wofür und wie viel. Das sind Spielchen, die können jede Gemeinschaft zerstören und dafür müssen sie nicht öffentlich ausgetragen werden. Weil ich freue mich darüber, wenn ich Anerkennung bekomme von Leuten, wenn mich Leute loben. Wenn Leute mir sagen, dass ich was gut gemacht habe, freue ich mich mehr darüber, als wenn sie mir sagen, dass ich Käse gemacht habe. Ich glaube, das ist normal. Aber wenn ich mich davon gefährlich mache, wenn ich mich davon abhängig mache, meine ich, dann wird es gefährlich. So. Wenn ich darauf warte und wenn dann keiner kommt, dann ist irgendwie der Tag versaut. Dann wird es gefährlich. Und es geht hier nicht einfach um Höflichkeit und Umgangsformen oder sowas. Ich weiß, von wem ich meine Fähigkeiten habe. Und ich weiß auch, woher der andere seine Fähigkeiten hat, der da jetzt geehrt wird. Vielleicht, selbst wenn der das selber nicht weiß und sich was drauf einbildet, das ist eine Sache dann zwischen ihm und Gott. Aber ich weiß, beides sind Gaben Gottes. Und ich weiß, zu wessen Ehre ich das tun soll, was ich tue. Und ich weiß vor allem, welche Anerkennung ich von Gott schon bekommen habe. Dass er mich sein Kind nennt. Dass er mich willkommen heißt in seiner Familie. Dass er sagt, mit dir will ich die Ewigkeit verbringen. Und wenn das so ist, wenn ich darauf hinlebe, dass er zu mir sagt, recht so, du treuer Knecht, das ist das, was ich mir, wonach ich mich sehne, dann kann ich frei sein, mich zu freuen, wenn andere groß rauskommen hier. Andere gelobt werden. Harry Truman war Präsident in den USA am Ende des Zweiten Weltkrieges und er hat gesagt, es ist erstaunlich, was du erreichen kannst, wenn es dir egal ist, wer das Lob dafür bekommt. Es ist erstaunlich, was du erreichen kannst, wenn es dir egal ist, wer das Lob dafür bekommt. Kennt ihr das in Gruppen, wo jeder irgendwo darauf bedacht ist, was war aber ursprünglich seine Idee und so weiter, wie das auch Kreativität lähmt, wie das ein Vorankommen lähmt. Und wir alle wissen, wir wollen auf dieses Ziel zu. Uns ist ganz egal, Hauptsache wir erreichen das Ziel. Da ist eine Dynamik drin. Und da können wir uns miteinander dann freuen, wenn es vorangeht. Und dann können wir uns für die anderen mitfreuen, auch wenn es bei uns selber gerade nicht vorangeht. In dieser Gemeinde und wiederum auch im größeren Leib Christi. Da sind Gebete, da erzählt hier vorne jemand von Gebetserhörungen, noch und nöcher, jede Woche. Und du denkst dir, ja, warum passiert das bei mir eigentlich nicht? Das kann so einen Stich geben und dann ist die Herausforderung, wirklich damit zu Jesus zu gehen und sagen, wenn du das bei dem machen kannst, dann kannst du es doch auch bei mir machen. Und dann will ich mein Vertrauen auf dich setzen und nicht meinen Groll auf diese Person irgendwie setzen. Da hat jemand eine Gehaltserhöhung gekriegt. Du sagst, ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt ein Gehalt hätte. Da geht was voran. Du betest für Erweckung und in der Nachbargemeinde geht's los. Ja, das wäre was. Ne? Wir beten ja jede Woche und dann Stadtmission explodiert es durchs Dach, also geistlich. Und bei uns ist so Business as usual. Können wir uns damit freuen? Ich glaube nicht, dass es so passieren wird, weil normalerweise erfasst das dann auch wiederum die anderen Gemeinden mit. Aber kann ja sein. Können wir uns dann von Herzen freuen? Sagen nicht, naja, ist ja schön, dass Leute zum Glauben kommen, aber schöner wäre es hier. Das kann Beziehungen vergiften. Ja, sowas passiert doch immer nur irgendwo anders. Ja, Erweckung, hör mir doch auf. Ja, irgendwo in China oder in sonst wo. Immer da, wo ich nicht bin. Ne? Und wenn sie hier passiert, dann bestimmt, wenn ich im Urlaub bin oder so. Das kann uns mürbe machen. Also ich kenne solche Gefühle. Vielleicht bin ich der Einzige. Lass uns diesen Gedanken, diesen Gefühlen keinen Raum geben. Lass uns sehen, wer Gott ist. Was Gott auf dem Plan hat, was Gott tut und worum es dabei geht. Es geht wirklich nicht darum, dass irgendwelche Orden verteilt werden. Es geht darum, dass sein Name geehrt wird, dass Menschen seine Liebe erfahren. Und wenn er woanders Erweckung schenkt, dann heißt das, dann kann er es auch hier tun. Und wenn er die Gebete von jemand anders erhört und deine noch nicht, dann heißt das aber, er ist immer noch lebendig. Und er steht immer noch zu seinen Verheißungen. Und dann wirst du das auch erfahren. Jesus beschenkt uns mit einer unerwarteten Würde, indem er uns zu seinem Volk, zu seinen Freunden, zu seinem Leib fügt. Und das kann uns ehrfürchtig machen, das soll uns demütig machen. Ja, es geht ja nicht um irgendein schräges Elite-Denken, wie man das dann in irgendwelchen Nachrichtenmagazinen über uns nachlesen kann. So, wir sind die Elite der Endzeit und was weiß ich, sondern das bringt uns auf unsere Knie, dass wir dazugehören dürfen. Und das soll uns erinnern, es geht weiter. Diese Bewegung ist noch nicht am Ende. Jesus ruft noch, Jesus fügt noch Menschen hinzu. Und das ist der Auftrag an sein Leib, das habe ich am Anfang gesagt, seinen Willen zu tun, seine Wahrheit auszubreiten, seine Liebe zu leben. Und dazu hat er Gemeinde ins Leben gerufen, dazu hat er diese Gemeinde hier gegründet. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung. Zu seiner Ehre wollen wir damit weitergehen, als sein Leib, in seinem Leib. Amen.